Prost.
Prost.
Noch nie haben wir ein 1-0 gegen Augsburg so gefeiert wie heute.
Ja, aber gut, wenn man da steht, wo Hertha steht, freut man sich dann darüber.
Sind wir schon in der Folge? Ich würde sagen, ja, ne?
Wir legen los.
Ja, okay, sehr schön. Mist, jetzt habe ich mir deine SMS extra hingelegt. Also. Oh ja, die Sanduhr noch. Ich glaube, es ist die erste Folge, die wir heute mit Sanduhr aufnehmen.
Okay.
Ja, die gibt allerdings nach einer Stunde kein Geräusch ab.
Das bio, bio.
Beziehungsweise dieses leise, was ist das Geräusch einer Sanduhr?
Rieseln, oder?
Das Rieseln stimmt, einer Sanduhr. Ja, ne? Aber oder? Ist es halt auch sehr leise.
Ja.
Exil Herthaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins.
Ich habe dir das schon angedroht, ich fand es zu lustig. Ich muss dir nochmal deine SMS
bitte,
vorlesen.
Du darfst,
ich sag sie jetzt im Wortlaut. Heute wird nämlich noch Schwiegermutter geholt und gegrillt. Das Verhältnis zu deiner Schwiegermutter war sonst in
Ordnung. Ist sonst wunderbar,
es ist ja. Ist ein, wie sagt man bei Kindern, wenn Kindermund so eine Stielblüte.
Ja.
Ja, also ihr habt sie zuerst abgeholt und dann gemeinsam mit ihr gegrillt.
Korrekt.
Ihr habt sie nicht selbst gegrillt.
Nein, wir haben sie nicht gegrillt. Wir haben mit ihr gegrillt, ja.
Freut mich sehr, ja.
Die Schwiegermutter freut es auch.
Ich habe jetzt gar nicht meinen Einleitungssatz gesagt. Soll ich den noch sagen? Ach nee, eigentlich nicht. Ja, herzlich willkommen beim Exil Herthaner Podcast, Folge Nummer 82. Die letzte Folge haben wir vor 2 Wochen aufgenommen. Letzte Woche wollte ich eigentlich noch spontan aufnehmen, aber entweder hatte keiner Zeit oder keiner Lust.
Ich gebe zu, ich hatte keine Lust.
Ja, aber du bist heute da. Ich begrüße den besten Feuerwehrmann der Welt, den Dennis. Es geht nicht ohne.
Hallöchen. Es geht nicht ohne. Nee, ist schön, ich mag das. Ich mache mir das auch irgendwann noch als T-Shirt.
Oh.
Ich meine, man
ich
muss
weiß dazu, nicht, was ich antworten soll.
Man muss natürlich auch sagen, wir tragen natürlich auch beide heute Uniform, ne?
Ja, Exil Herthaner Podcast-T-Shirt. Und nicht abgesprochen.
Nicht abgesprochen. Das finde ich, das hat Stil.
Ja, ich hatte vorhin noch so ein weißes Surfer-T-Shirt, aber dachte, ach nee, machst du nicht.
Nee, top. Also, ich finde, das hat was, wenn wir jetzt hier so sitzen.
Ach, was heißt vorhin, bevor ich auf dich gewartet habe? Ich finde gemein, sag nichts. Können wir eigentlich schon zum ersten Thema rübergehen, ne?
Machen wir.
Derby, du wolltest mit mir gar nicht sprechen. Ich hab eigentlich immer diesen 2-Wochen-Takt eingeplant.
Ja.
Und dann ist mir eingefallen, Mensch, ist eigentlich doof, wenn du ausgerechnet zum Derby eine Pause machst. Ich habe dann ganz spät noch viele gefragt, wie sieht's aus, können wir noch eine Podcast-Folge aufnehmen? Aber naja gut, wenn man so spät plant, dann wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben.
Ja, aber
die meisten sind nämlich beim Derby selbst gewesen und die waren am Sonntag noch unterwegs. Die sind erst wieder auf dem Heimweg gewesen. Ganz liebe Grüße nochmal an den Robert. Er sagte auch, er macht das auch aus dem Zug.
Geil.
Aber wir wussten jetzt nicht, ja, Zug. Wissen wir, ob du im Zug bist? Wissen wir, wann du ankommst?
Ja,
wissen wir, ob du Verbindung hast?
Verbindung,
wissen wir, ob dein Zug überhaupt pünktlich fährt? Wissen wir, ob du überhaupt im Zug sitzt? Und dann haben wir gesagt, ach komm, lass es. Ich habe dich noch ganz spät gefragt, aber und jetzt kannst du loslegen.
Ja,
ich hatte du warst ein Schatten deiner selbst.
Ja, also ich muss zugeben, deswegen passt das auch, dass wir eigentlich nach diesem Derby keinen Podcast aufgenommen haben. Also ich war danach so leer wie schon lange nicht mehr, was Hertha angeht. Also frustrierend ist es ja schon seit längerem, ne? Aber im Vorgang dieses ganze Gedöns wieder mit Gegenbauer und Windhorst und dann dieses Derby, das hat echt wehgetan. Ich war echt leer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und hätten wir nicht das vorher geplant, dass wir heute aufnehmen, hätte ich auch fast gar keinen Bock gehabt, mir das Spiel heute anzugucken. Ich bin selber über mich erschrocken, aber das hat mich echt so. Ich habe dieses Derby gesehen und habe mir so gedacht, klar, natürlich schießt ausgerechnet Haraguchi das erste Tor. Das war so klar.
Und wobei, das alleine war es doch nicht.
Nee.
Das war doch vor allem der Klassenunterschied, den man da gesehen
alles.
Hat. Da,
ich sag nur,
ich nenne es jetzt mal so,
nur,
für
damit,
mich war es
ja, einer. Ja, da fing es einfach an. Da mit, weißt du, mit Haraguchi, das war so für mich diese, natürlich, klar. Aber fairerweise muss man einfach sagen, wie du auch schon sagst, Union spielt extrem stabil und haben halt einfach gezeigt, wie man so ein Sting ganz souverän runterspielen kann. Und was mich geärgert hat, das habe ich dann, hat auch, glaube ich, mein Co-Trainer und Kumpel gemerkt, der hatte mir dann so dieses, weißt du, schlimm ist, wenn du am Abgrund bist und die Leute dann auch noch so Mitleid mit dir haben und nett sind, weißt du? Und dann schreibt er mir noch so, Mensch, also das so gut waren die jetzt auch nicht oder so schlecht wart ihr auch nicht. Und ich bin jetzt schon überrascht, wie gut Union gespielt hat. Da habe ich geschrieben, Alter, hör auf mit dem Scheiß. Von wegen, du bist überrascht, wie gut die spielen. Am Arsch. Die haben das Ding gemacht, was sie die ganze Zeit machen und das machen sie gut. Punkt. Habe ich gesagt, jetzt red's nicht schlechter, sondern es ist, wie es ist.
Oh. Ja, ist schlimmer als Häme und Ärgern ist, wenn dann der Mitleid kommt. Dann merkt man, oh, jetzt ist ganz vorbei. Eigentlich war es schade. Stimmung im Stadion war toll.
Ja.
90 Minuten lang.
Choreo war toll.
Nach dem Spiel ein bisschen schwierig, da war es dann nicht mehr so gut. Ja. Aber weiß nicht, wollen wir uns das Thema nochmal antun mit dem Trikot? Von mir aus nicht unbedingt.
Nee, also ich habe es ja getwittert. Ich habe was getwittert, das ist auch schon viel geliked und auch retweetet worden und das ist.
Ich habe jeden deiner Tweets im Kopf. Also bei mir war es so, um es kurz zu machen, ich fand es zu viel des Guten.
Ja, Punkt. Ja.
Braucht man nicht machen.
Ich sehe darin, lassen wir einfach. Komm, ich finde, es braucht auch gar nicht mehr Bühne kriegen, es hat viel genug gehabt. Ich finde es auch too much und ins Detail brauchen wir da nicht gehen. Es ist es auch, finde ich, nicht wert.
Ja, dabei war es schade. Ich fand nämlich die Unterstützung über die 90 Minuten hervorragend und ganz ehrlich, nach 2,5 Jahren härter Frustration ist das inzwischen auch nicht mehr selbstverständlich.
Also
bei aller berechtigten Kritik über das, was danach war, vielleicht sollten wir auch mal mehr das loben, was in den 90 Minuten war.
Genau, also das andere ist ja auch wieder
so gut es eben ging. Also ich meine, teilweise war der Zwischenstand auch so frustrierend, da bist du ja dann auch nicht mehr glücklich.
Aber ich sag mal so, der Wille war da. Mein Vater war ja auch im Stadion und der hat mir auch ganz stolz Videos und Fotos aus der Ostkurve geschickt, weil er gefragt hat, sieht's gut aus? Ne? Hat er mir so ein Foto geschickt, wie er unter der Folie ist und hat mir eine Nachricht geschickt mit uns, sieht es gut aus? Und dann habe ich halt ein Foto vom Bildschirm gemacht, damit er sehen konnte, wie die Choreo aussieht, wo er drunter ist. Das war schön.
Wobei danach hat er auch nicht mehr gesehen. Ich meine, nach der Folie war vor dem Rauch.
Ja, aber das schnauft ja mein Vater weg, aber es ging einfach darum. Ne? Es hat ihm auch Spaß gemacht und das am Ende fand er halt schade, dass das dann, egal wie scheiße das Spiel war, dass dann das passiert ist.
Wobei ein Feuerwehrmann, der Rauch nicht verträgt.
Ja, deswegen sag ich ja, das hat er weggeschnaubt und fertig.
Es wird, glaube ich, ganz komisch sein. Wir unterhalten uns natürlich noch über das Spiel gegen Augsburg. Wir freuen uns ja immer noch, dass es 0-1 ausgegangen ist. Aber ich habe schon gemerkt beim Aufschreiben, es ist eigentlich nicht so viel, es ist nicht ein Spiel, über das ich so wahnsinnig viel reden kann oder wo wir jetzt so viele Punkte haben werden, wo wir sagen, da werden wir uns heiß diskutieren.
Ja.
Das machen wir sonst ja meistens auch sowieso nicht, aber da sehe ich nicht so viele Aspekte.
Wir schweifen alle in alle möglichen Richtungen immer ab.
Aber es gibt eine Sache, die mir doch aufgefallen ist. Natürlich, jetzt haben wir 29. Spieltag gehabt?
Ja.
Und ich bin mir gar nicht sicher. Warte mal.
Wie viel haben wir noch? Schande, oder? Ja. Boah, wie schlecht ist das denn?
Wir haben noch, also fünf Spiele, vier.
Das war das erste von fünf Spielen.
Dann war es der 30. Dann kommt noch 31, 32, 33, 34, Schande. Dann war es der 30.
Gott, sind wir Stümper.
Ja, okay, man muss nicht den Spieltag immer
auswählen. Hertha hat jetzt 30 Spiele,
genau. Also, 30. Spieltag, Saison neigt sich dem Ende zu und das war dann die erste Saison unter Bobic. Und ich sage jetzt nochmal ganz, ganz doof, unter Bobic, dem Hoffnungsträger, der ja mit also einem besten Ruf und besten Image aus Frankfurt nach Berlin kam. Auch zu Recht, wenn man jetzt überlegt, was insgesamt in Frankfurt gelaufen ist und noch läuft.
Und noch läuft, ja.
Also das Spiel gegen Barcelona, ich meine, das ist ein Hertha-Podcast hier, aber
trotzdem.
Ehre, wem Ehre gebührt.
So sieht's aus.
War ein tolles Spiel,
muss man sagen. Und wir haben es geguckt, weil wir alle neugierig waren. Also meine Frau ist ja Frankfurterin, von daher muss man sagen, lief es sowieso. Ja. Und meine Jungs sind ja beides. Die sind ja da. Ne? Die Jungs sind zwar Hertha-Fans, nach dritte Generation quasi, vierte eigentlich, ja. Und trotzdem, weil sie halt hier leben und aufwachsen, der Eintracht gucken wir auch immer mit.
Es war auch ein unterhaltsames Spiel.
Absolut.
Und ich finde es ja auch nicht schlimm, wenn man sagen, auf internationaler Ebene zu einer deutschen Mannschaft dann hält oder da eine gewisse
Sympathie für so.
Hat. Finde ich das auch nicht ungewöhnlich. Zurück zu Bobic. Ich habe ja gemerkt, dass in den sozialen Medien die Kritik an Bobic teilweise recht heftig ist unter den Hertha-Fans. Jetzt könnte man sagen, wenn es nicht gut läuft, dann wird meistens viel geschimpft. Aber ich habe ihn teilweise schon gestaunt, dass sie doch so deutlich ist und doch auch so viel, mache ich deutlich sagen, Bobic raus, Duftner raus. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, ob wir nicht auch ein bisschen übertreiben oder frage mich einfach immer so, was hätte man denn von Bobic erwarten können und was nicht? Und für mich ist das eigentlich auch schon die Frage. Ich weiß nicht, ob du jetzt den Staffelstab übernehmen kannst.
Kann ich.
Was hätte man denn übernehmen können diese Saison? Oder was hätte man erwarten können?
Also ich fand sowieso, dass so im Umfeld, auch in unserer Exil-Lertana-Gruppe, ne, also bei WhatsApp, wo ich noch damit bei bin und so, Ich fand, manche haben für meinen Geschmack schon zu viel zu früh erwartet. Mhm. Ich meine, er hat ja noch einen verdammt großen Kredit übernommen, ne? Was Kader, hast du ja auch schon vorhin in der Vorbesprechung gesagt, was den Kader angeht und was vorhanden ist. Das Blöde ist halt, warum es, glaube ich, trotzdem so ungeduldig die Reaktion ist und die Kritik jetzt schon so hoch ist, dass er halt bei den Spielern, die er geholt hat, von diesen Mentalitätsspielern geredet hat. Mhm. Und ich finde in dieser Saison die Mentalität so schlecht ist wie die ganzen Jahre nicht davor. Also ich habe nicht erwartet, dass wir, ich persönlich habe nicht erwartet, dass unter Bobic im ersten Jahr das hier sofort steil bergauf geht. Ich finde, man hat ja auch eigentlich gut erklärt, dass man den ganzen Verein auch von innen heraus vieles modernisieren muss. Hatten wir ja hier auch schon im Podcast drüber gesprochen, das Thema Goldelse, das ganze Programm, also was im Hintergrund lief. Und dass ja da vieles auf langfristig gesetzt ist. Aber ich glaube einfach, diese ganze Nummer mit Dardai anfangen, dann den Korkut und dann feststellen, okay, jetzt holen wir doch wieder einen Trainer, der die Jungs zu Beißern macht, ne? Das hat halt natürlich, das sieht bei allen nach gescheitert aus. Schwierig.
Okay, also Mentalität ist tatsächlich ein Stichwort, was er gepriesen hat oder wo er gesagt hat, das soll eine Änderung sein unter ihm. Es gibt, glaube ich, wenig Spieler, die er geholt hat, da können wir später nochmal zu kommen, die für Mentalität vielleicht stehen oder die zumindest eine
gewisse Leistung. Zeitweilig. Nur zeitweilig.
Halt. Leistung gezeigt haben. Ich würde ganz gerne nochmal anfangen mit den Leihspielern. Also das sind alles Leihspieler derzeit. 10 Spieler sind das, die von Michael Preetz noch verpflichtet wurden.
Ja.
Und das Interessante wäre ja erstmal, ist es in Ordnung, dass das jetzt Leihspieler sind? Und warum sind es Leihspieler? Ich fange mal an mit Piontek. Teuer verpflichtet worden, hat sich bei Hertha nicht durchgesetzt. Trifft im Moment in Italien richtig gut.
Tja.
Für mich ein Beispiel für einen guten Spieler, der einfach nicht zu dieser Mannschaft im Moment passt. Der wird nicht so eingesetzt, wie man ihn braucht. Find's dann aber in Ordnung, wenn man sagt, okay, der hat sich jetzt 2 Jahre bei uns probiert. Wir schaffen es nicht, den so einzusetzen, wie wir es wollen. Wir hängen den ins Schaufenster. Wir gucken, dass wir einen Abnehmer für den finden.
Und zwar wieder für einen guten Preis.
Für einen guten Preis, um zumindest einen Teil des Geldes wieder reinzubekommen. Ja. Da finde ich, da ist man bei Piontek offensichtlich auf dem richtigen Weg. Dodi Luke Bakio, auch eine Verpflichtung von Preetz, hat bei Hertha unterm Strich in der ersten Saison mal halbwegs funktioniert und seitdem nimmer mehr.
Ja.
Finde ich auch in Ordnung. Omar Alderete, auch ein Verteidiger, mit dem ich leben konnte, aber der auch wirklich Höhen und Tiefen bei Hertha hatte.
Aber gefühlt hat er kaum eine Chance gekriegt. Genau, der wollte weg, ne?
Wollte also weg. Und wenn er weg will, man kriegt noch ein ordentliches Geld. Und ich glaube, der wird, glaube ich, übernommen werden. Ich glaube, die haben eine Kaufoption. Dann finde ich das auch in Ordnung.
Auch gut, ja.
Del Rosso, ein ewiges Talent.
Ja, schade. Immer wieder tolles Aufblitzen gehabt, ne? Aber halt nur.
Aber Mentalität, wenn es für mich, ich finde es nachvollziehbar, dass er gegangen ist und es war Zeit, weil ich glaube, er war 3 Jahre da und es hat einfach nicht funktioniert.
Ja.
Deo, als Verteidiger noch offensiv ganz nett, aber was der hinten an Böcken geschossen hat, das war nicht erstligareif. Wenn der einen neuen Abnehmer findet, völlig in Ordnung. Den zu verleihen, in Ordnung. Eduard Löwen in Berlin nie glücklich geworden.
Richtig.
Und Redan sehe ich jetzt auch nicht als jemand, der Hertha jetzt gerade groß helfen würde. Es gibt da eigentlich nur 3 Spieler, bei denen ich es im Grundsatz schade finde, dass sie gegangen sind oder dass sie verliehen wurden. Und bei einem weiß ich aber, dass er auch unbedingt weg wollte und verliehen werden wollte. So, Arne Meyer.
Ja.
Schade. Aber er will nicht mehr bei Hertha spielen. Also mache ich hier Bobic auch keinen Vorwurf.
Nö. Also da sehe ich auch den Vorwurf nicht bei Bobic.
Und der wollte es vor Bobic schon nicht.
Genau, das war schon vorher, ganz genau. Kann man nicht mehr zu sagen. Mhm. Schade, ne? In der Jugend immer herausgestochen aus seinem Jahrgang eigentlich, ja, mit und allem Möglichen. Dass es dann beim Übergang zu den Profis, aus welchem Grund auch immer, nicht so richtig funktioniert hat, beziehungsweise er die Erwartungen nie erfüllen konnte. Aber da sind wir bei dem Thema, was, finde ich, über all dem so steht, ist, die ganzen letzten Jahre, du hast Spieler, ob nur aus der eigenen Jugend oder wie Piontek von woanders hergeholt, und die blitzen oder kommen am Anfang, denkst du dir, oh ja, oh, da kommt ein Guter, und irgendwie reihen die sich dann in diesem mittelmäßigen Niveau unserer Hertha ein. Und das finde ich halt irgendwie beängstigend.
Die generieren alle keinen Mehrwert.
Ja, ja, die degenerieren eher, ja.
Torunariga und Ngankam. Bei Ngankam muss ja mal damals die Entscheidung gewesen sein, wir haben hier einen Selke, wir haben jetzt ein Belfodil, eventuell noch ein Jovetic. Wir haben noch ein Piontek. Da kriegt der Ngankam seine Einsatzzeiten nicht. Vielleicht damals eine ordentliche oder vielleicht noch eine nachvollziehbare Entscheidung.
Jetzt im Verlauf.
Mir hat aber damals schon gefehlt, dass Ngankam ja auch schon damals in der letzten Saison so den Ehrgeiz und so dieses Quäntchen Willen hatte, was, glaube ich, die anderen nicht so hatten. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, so dass ich da bei der Abwägung immer nicht ganz sicher war, naja, kann man nachvollziehen. Aber ich hätte ihn heute lieber im Kader, als dass er nicht im Kader ist.
Ja, zumal ist es so ein Spieler, der, glaube ich, beim Magath gern gesehen wäre.
Ja.
Weil er ja gerne diesen jungen Leuten, die auch wollen, auch wenn man jetzt ein bisschen den Kopf schüttelt über das Union-Spiel mit dem armen Kerl, dem Linksverteidiger, dem Rechtsverteidiger, Linksspieler, aber lassen wir das mal weg. Aber insgesamt hat ja der Magath gesagt, wenn ich junge Spieler habe, die heiß sind gerne. Ich glaube, unter Magath wäre das für einen Gangkampf vielleicht ganz interessant gewesen.
Ich meine, dass er sich jetzt verletzt hat in Fürth.
Jo, das ist halt, ja, das kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du
nicht planen. Nee. Ob er jetzt einsatzbereit gewesen wäre oder nicht verletzt gewesen wäre, weiß ich nicht. Torunariga ist es auch wieder, wollte Einsatzzeiten, ihm scheint es zu helfen. Ich glaube, er kommt in Belgien ganz gut zurecht. Wenn ich jetzt aber ganz kurz, und darauf will ich ja hinaus, wenn man überlegt, was macht eigentlich Bobic, was kann man kritisieren und wo kann man sagen,
also
das ist
Spielern?
Noch in Ordnung. Ich würde jetzt bei den Leihspielern sagen, ein, zwei Entscheidungen, die man im Nachhinein vielleicht hätte anders treffen können oder vielleicht sollen, aber ich finde jetzt nichts dabei, wo man sagen muss, eindeutiger Fehler oder völlig verplant.
Zumal,
da werden wir andere Sachen finden.
Genau, zumal bei Toru, ich habe natürlich mich auch geärgert, wo ich sehe, wir holen einen Kämpf und hätten einen Toru haben können, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Leihe zustande kam, hatte der Torunariga ja auch ein paar bewegte Sachen hinter sich bei Hertha. Und vielleicht wollte er, vielleicht war das auch so ein Ding, man weiß halt nicht, was da besprochen wird. Vielleicht wollte er auch mal den Abstand ein bisschen zu Hertha haben. Ich hoffe, er kommt zurück, weil ich denke, das kann wirklich ein Sauguter werden. Und vielleicht auch bei ihm war es vielleicht richtig so, dass der mal vielleicht ein Jahr woanders spielt.
Viel Verletzungspech gehabt
und
dann auch mal Hänger danach, nach dieser Verletzung.
Diese Rassistennummer da auf Schalke, das sind so Sachen, wo ihm denn das so nachhing mit seiner Emotionalität, wobei ich sagen muss, ey, das soll noch nicht alles nur 0815-Roboter sein, weißt du? Also so ein bisschen Emotionalität finde ich auch gut. Aber wie gesagt, vielleicht hat er auch dieses Jahr weg mal gebraucht.
Vielleicht kommt er auch zurück und man sagt, ein Glück, dass wir das gemacht haben, wir haben einen gereifteren Spieler zurückbekommen.
Ja,
wenn das
hoffe.
So ist, ist es ja okay. Okay, ich würde mal sagen, reiben wir uns an den Leihgeschäften nicht mehr auf.
Nö.
Aber was nicht ganz unwichtig ist, was viele selten gegenrechnen, viele Fans, die Verträge sind trotzdem da. Du musst bei jedem erstmal davon ausgehen, die haben noch laufende Verträge, die werden noch Gehalt teilweise bekommen bis 2024. Bei jedem, den du jetzt neu verpflichten willst, du kannst eigentlich sagen, hey, ich habe hier schon 29 Spieler mehr oder weniger im Kader oder mit denen ich noch Verträge habe. Wie viele Neuverträge soll ich denn machen? Das kann ich eigentlich erst richtig machen,
wenn ich weiß, wer von den Live-Spielern weggeht.
Wenn jemand geht.
Ja.
Also da weiß ich immer nicht, wir wollen dann immer sagen, ja, warum werden die nicht verkauft? Warum kommen nicht neue Spieler? Und jeder vergisst die finanziellen Möglichkeiten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da immer fair sind. Das ist eigentlich der Gedanke, den ich dabei habe.
Ich glaube, dass auch einfach viele Fans uns fehlt, glaube ich, auch ein bisschen das Verständnis, wie das ganze Geschäft so läuft. Also mit den, und auch mit diesem Marktwert. Ne? Es gibt zwar Transfermarkt.de und alles, aber wer weiß, was da auf den Tisch manchmal hingelegt wird und gesagt wird, hier, mehr kriegst du nicht. Und da hat man dann vielleicht doch die Hoffnung gehabt, mit dem einen oder anderen Leihgeschäft am Ende doch noch was rauszukriegen.
Kommen wir doch mal dann zu den Punkten, wo man leider sagen muss, ja, da muss ich Bobic einfach auch anrechnen lassen.
Mhm.
Das ist nicht gut gelaufen. Und ich glaube, das allererste, was jedem, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keine zwei Meinungen. Von mir aus war die Trennung von Dardai in Ordnung, aber die Verpflichtung von Korkut, das war letztendlich ein Fehlgriff.
Ja, total. Ja. Tut mir für den Korkut leid. In der Hinsicht, dass er diese Aufgabe gekriegt hat. Aber letztlich ist er daran gescheitert. Also ja, muss er sich auch selber fragen, warum er das nicht geschafft hat, da irgendwo das Ruder rumzureißen.
Als es mit Dardai weiterging, als es mit ihm in die Saison ging, war ja schon diese Entscheidung, fühlte sich ja schon so ein bisschen halbherzig an.
Ja.
Unter dem Motto, naja, wir haben schon so viele Umbrüche, jetzt ist es nicht gut, wenn der Trainer auch noch geht. Das klingt nur im ersten Augenblick nach einem Lob, dass man an jemanden festhält auf den zweiten Blick merkt man eigentlich, naja, Moment, sollte der Hauptgrund nicht sein. Ich glaube an diesen Trainer, das ist der Trainer für uns und unsere Situation und das ist der Richtige. Und so kommt eigentlich nur mehr oder weniger an, ja, ich glaube zwar eigentlich nicht so an den Trainer, aber im Moment will ich gar keinen Trainer tauschen. Das ist ja auch nur, das
also gibt völlig,
Abzüge in der B-Note.
Mal völlig Lob. Unabhängig von Dardai oder wie die Fans zu Dardai stehen, sei es emotional oder auch rein fußballtechnisch, ja. Der Bobic muss sich halt vorwerfen, oder ich würde gerne wissen, auf welcher Basis er diese Entscheidung getroffen hat. Weil was die Spielphilosophie anging, wusste er, was er an Dardai hat. Und nachher hat es sich ja auch daran gerieben. Und da frage ich mich, was hat man da vorher miteinander besprochen? Was hat der Bobic erwartet, was Dardai in der Saison nochmal macht? Ja, also wie gesagt, ob das nur richtig war oder nicht. Aber die Frage ist, auf welcher Grundlage hat er diese Entscheidung getroffen?
Glaub,
und da hat er einen Fehler gemacht.
Ich glaube, wir sind bei der zweiten Fehleinschätzung.
Ja.
Bobic hat doch im Prinzip gesagt, er möchte von Dardai eine spielerische Weiterentwicklung haben. Die sieht er nicht.
Ja.
Und er möchte mit Korkut auch attraktiveren Fußball spielen und erfolgreicher sein.
Ja.
Das hat nicht funktioniert. Und wenn du jetzt überlegst, wenn jetzt ein Magath sagt, über spielerische Elemente erreichen wir hier gar nichts,
nur
über Kampf.
Ja.
Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man unter Korkut erreichen wollte.
Ja.
Für mich eigentlich die zweite große Fehleinschätzung. Und ich glaube, wir hatten uns auch im Vorgespräch schon darüber unterhalten. Wahrscheinlich spielt da ganz viel eine Rolle, das Spiel gegen Dortmund.
Das kann, ja.
War ein überraschender Sieg, ein guter Sieg, ein ansehnlicher Sieg.
Genau, ein ansehnlicher Sieg.
Eine ja. Tendenz, wo Bobic sich gesagt haben würde, siehste, habe ich es doch gesagt.
Da will ich hin.
In die Richtung will ich.
Ja.
Und meine Befürchtung, weil das ist, glaube ich, der nächste Punkt, über den wir sprechen müssen, die Wintertransfers. Ich habe das damals unterschätzt. Ich habe gedacht, okay, da sind eben auch schon die ersten Perspektivspieler dabei. Jetzt gegen Dortmund gewonnen, mit Korkut im Moment geht es in die richtige Richtung. Da musst du jetzt eigentlich hast du nicht so den großen Bedarf, was zu ändern.
Ja, ja. Es war eine Verblendung wahrscheinlich letztlich, das Dortmund-Spiel vielleicht, ja.
Also ich weiß auch, wie ich als Fan dann in die Winterpause gegangen bin.
Ja, wir alle.
So ganz unhertanerisch entspannt.
Ja.
Ah, naja, das läuft.
Jetzt sieht nach Fußball
jetzt
aus.
Noch der ein oder andere gute Spieler im Winter und dann, kommen wir vielleicht so ein bisschen Abstand zu den Abstiegsplätzen, ja, die können wir dann behalten.
Ja, vielleicht hat es nicht nur uns geblendet, sondern vielleicht hat es auch wirklich Bobic geblendet, ja.
Mhm.
Das kann schon, es wirkt zumindest so, weil die Entscheidung jetzt wieder zu Magath, ne, ist so richtig so dieses Mutter, oh scheiße, das ist schief gelaufen, jetzt müssen wir den Karren aus dem Dreck ziehen und das machst du nicht mit Schöngeist, ja.
Ich habe das den Tag bei Twitter schon mal getwittert, auch toller Satz.
Geschlumpft.
Amtszeit von Michael Preetz. Ich hatte einfach mal aufgeschrieben, wer ist im Moment im Kader, beziehungsweise noch unter Vertrag. Ich weiß nicht, ob das der ein oder andere missverstehen will oder ich das so nicht gut genug beschrieben habe. Mir geht es ja nie darum, dass Bobic, der jetzt seit einem Dreivierteljahr in der Verantwortung steht, nicht für das, was er entscheidet, auch gerade stehen muss, aber ich denke, dass man hier immerhin jemanden vergleicht, der mehr oder weniger seit 9 oder 10 Monaten im Verein ist.
Ja.
Und ein Vorgänger, der hat von 2009 bis 2021 gewirkt. Und ich glaube, von den, 29 Spielern, die wir im Kader haben, beziehungsweise unter Vertrag haben, gehören 29 noch in die Amtszeit von Michael Preetz. Und bei Bobic waren es 12. Hast du Bock, vielleicht mal über die von Preetz möchte ich jetzt nicht durchsprechen, aber okay. Die von Bobic, sind es überhaupt 12? Warte mal, Christensen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, es sind 12.
Ja.
Christensen, Torwart, der nicht spielt und ein 5. Torwart, der lustigerweise besser ist und der echt an seinen Aufgaben gewachsen ist,
darf
man auch nicht vergessen.
Also gut, Lotka können wir später nochmal erwähnen, das sage ich jetzt schon mal, ich freue mich, dass der endlich mal zu Null spielen durfte. Ja.
Als Typ ist der grandios, eigentlich willst du den doch haben. Auf der anderen Seite, wenn du weißt, das ist jetzt der 5. Torwart bei Hertha BSC, ich weiß aber nicht, ob ich den jetzt einen Vorwurf machen soll und sagen, na, wie könnt ihr denn so einen tollen Keeper da gehen lassen?
Na gut, es stand ja auch schon, die Entscheidung, dass er geht, es lag ja schon, also stand ja schon vorher fest,
bevor er reinkam. War denn der vorher auf einem Leistungsstand, dass man sagen muss, ja klar kann der Bundesliga spielen, der ist doch da mehr oder weniger reingerutscht. Ich meinte ja eben, der ist an seiner Aufgabe gewachsen.
Ja, aber
ich könnte mir vorstellen, dass die heute auch sagen, wow, wie der sich entwickelt hat, als wir den ins kalte Wasser geschmissen haben.
Die Frage ist, die sich wahrscheinlich auch die Trainer stellen, ist, warum hat er das vielleicht vorher nicht gebracht? Ich meine, uns fehlt jetzt halt das, was er im Training gezeigt hat, was er vielleicht in irgendwelchen U23-Spielen, hat er da eigentlich gespielt? Nee, hat er auch nicht gespielt, ne?
Frag mich mal. Wie auch immer.
Wie auch immer. Also, ist ja, ja, das ist ein Schwierig. Also, Christensen, ne, ist gekommen, denke ich mal, weil halt Schwolo viele Unsicherheiten gezeigt hat, in dem ersten Jahreshälfte ganz besonders, finde ich. Er hatte natürlich das Pech, er ist von Freiburg gekommen, da lag ja auch so ein Versprechen in der Luft, ne, mit dem Geld.
Schwolo.
Ja, ja, Schwolo. Und er hat sich aber auch nahtlos dem Niveau der ganzen Mannschaft angepasst, indem er halt auch immer wieder seine Fehler hatte. Ja. Und als sie den Christensen geholt haben und ich ein bisschen was dazu gelesen habe, dachte ich mir, oh ja, cool. Der scheint ja wirklich was mit Perspektive zu sein. Da kommt wieder das Schlagwort, ja. Junger, aufstrebender dänischer Torwart. Und mit so ein bisschen, mein Hintergedanke war, naja, den hat der Bobic geholt, der wird zur neuen Saison, also jetzt Sommer, wird der die Nummer 1. Jetzt ist es ja so, wo der Lotka übernommen hat, war der Christensen ja gerade krank, ne?
Ja.
Verletzt oder krank? Der war doch beides.
Ich glaube, Corona hat er auch noch gehabt.
Genau, der hatte ja jetzt auch ein bisschen die Seuche, ja. Also war verletzt und krank. Und ich denke, der Magath lässt jetzt den Lotka auch das Ding durchziehen, weil das Momentum auf seiner Seite ist. Ja, der ist jetzt, wie du schon sagst, der ist über sich hinausgewachsen.
Gut, zumindest. Der hat auch durchtrainiert, ne?
Genau. Und er bringt die Mentalität mit. Ich meine, seine Interviews, die er da gegeben hat, du hast gesehen, obwohl er weiß, und das fand ich, das hat sehr viel Respekt bei mir erzeugt, obwohl er weiß, dass er geht, hat er da schon gesagt, wir müssen doch jetzt mal hier endlich alle.
Gut, aber ne? ich sorry, dass ich dich jetzt so abkürze.
Kein
aber,
Problem.
Weil ich glaube, wenn wir es so genau für jeden Spieler machen, hören wir nicht mehr auf. Aber für mich ist dann Christensen eher ein Perspektivspieler,
ja,
der zu meinem Erstaunen bisher noch nicht gespielt hat.
Ja, da fragen ja viele, was ist da
auch
los?
Auch nicht da, wo man hätte sagen sollen, oh, jetzt aber. Auch da, wo Schwolo
beschwächt hat. Wollte ich mit meiner Ausschweife erklären, dass der Lotka jetzt einfach da das Momentum hat und Christensen deswegen auf der Bank sitzt.
Ja, ich wollte ja auch, sorry, ich wollte
alles gut, ich bin nicht böse. Ich weiß ja, wie es sein kann.
Das
ja, nein, ist doch so. Ich weiß, wie ich abschweifen kann.
Ach so, ja, so schlimm war es jetzt auch nicht.
Gut.
Ich habe gerade so doof geguckt, wie ich weiß ja, wie ich sein kann. Was, ich dachte, was kommt denn jetzt?
Ja, zickig.
Ach so. Nee, auch nicht, wirklich nein, nicht.
Alles gut.
Kempf war für mich eigentlich die Verpflichtung im Winter, wo ich dachte, okay, das ja ist dann die Ablösung.
Zumindest und mittlerweile habe ich das Gefühl, in Stuttgart lassen sie die Korken knallen, dass sie los geworden sind.
Das ist Teil der Strategie gewesen. Ja. Pass auf, wir geben den nach Berlin.
Dann, und die steigen ab, die Honks.
Das ist der Klassenerhalt für uns, ja, also für uns Stuttgarter.
Junge, Junge, Junge. Also,
was wie hast du ihn heute gesehen?
Besser.
Ja.
Also heute hat er mal für mich das gemacht, was ich mir von ihm eigentlich die ganze Zeit erhofft habe. Ein recht stabiles, solides Defensivverhalten als Innenverteidiger. Aber und davor die Elfmeter und oh Gott.
Und im ersten Spiel auch, ne?
Boah. Als der Kempf kam, hatte ich ja so ein bisschen gehofft, dass das mit Stark was wird. Weil die beiden ja mal in der U21 ein super Duo waren. Aber irgendwie, diese Chance haben sie nie so richtig gekriegt. Oder? Haben die groß oft zusammengespielt in der Innenverteidigung?
Nee, wir haben auch oft gewechselt.
Und ja, ja. Schade.
Beziehungsweise also, Stark ist er jetzt eher als Sechser. Also Björkan hätte ich noch Hoffnung drauf gehabt. Das ist
wie ein Leuchtfeuer und weg.
Ja, aber du merkst schon, dass eben, was war in Dänemark hatte er ja vorher gespielt, da ist Bundesliga doch ein bisschen anders. Ist
ja
vielleicht nicht, ich hatte gehofft, dass er ein bisschen schneller reinkommt, ist jetzt nicht der Fall. Auch Ekelenkamp auch wieder.
Da schreien ja so viele nach, ne? Oh, lass doch mal den Ekelenkamp spielen, aber man muss halt auch sagen, ja, war das gleich das erste Spiel, wo er eingewechselt wird?
Ja, und trifft er wurde eingewechselt und so.
Das ist so der Klassiker, weißt du? Ah, da ist er, der neue, bam, boom. Aber er hat auch Spiele von Anfang an gemacht, wo ich das Gefühl hatte, er hat sich aufgerieben. Also so im,
Hertha,
im Nichts.
Hertha hat ja nicht die Probleme, weil ein bestimmter Spieler nicht spielt. Ja. So ist es ja leider nicht. Wenn es so wäre, wäre es einfach. Ekelenkamp ist leider in anderen Partien, auch als er in der Startelf stand, auch ziemlich untergegangen.
Genau.
Also,
der ist rumgerannt, aber völlig ineffektiv.
So der bisschen der Del Rosso, ne? Also an guten Tagen begeistert er.
Ja.
An schlechten Tagen siehst du ihn aber auch nicht. Ja. Suat Serdar ist jetzt eigentlich, also ich finde, wir sind jetzt alles bei Spielern, die Stand jetzt eher enttäuscht haben oder eher Perspektivspieler sind.
Ja, korrekt.
Bei Kempf könnte man noch sagen, das kann sich noch ändern. So lange ist er noch nicht da, aber zumindest kein Spieler, der jetzt sofort Stabilität reingebracht hat oder der einfach Leistungsträger war.
Ja.
Bei Suat Serdar möchte ich das ein bisschen anders sehen. Der hat schwierig. In der Hinrunde hat er, wie ich finde, gezeigt, was er drauf hat.
Ja.
War selbst in den schlechten Spielen mit immer der, wenn mal was passierte, war Serdar daran beteiligt.
Aber irgendwo gab es einen Knick.
Schwächelt in der Rückrunde,
ja.
Aber würde ich insgesamt unterm Strich noch als Verstärkung sehen. Boateng ist bestenfalls ein Ergänzungsspieler, hat bisher nicht diese Rolle, die ihm vielleicht zugedacht war, als jemand, der nochmal zum Schluss reinkommt, der die Mannschaft mehr führt. Das macht er vielleicht neben dem Platz, aber auf dem Platz kann er das nur bedingt, weil er viel zu selten spielt. Heute hat er mir gut gefallen.
Heute, ich glaube, das war auch wichtig, dass der heute mal von Anfang an gespielt hat. Weil ich glaube, so wie gerade diese Mannschaft instabil ist, also ich finde bei jedem Spiel, in dem Moment, wo wir ein Tor kassiert haben, war vorbei. Und ich glaube, da war auch eine Einwechslung von einem Boateng immer zu spät.
Also Boateng auf dem Platz ist schon eine Persönlichkeit.
Ja.
Und ich unterstelle jetzt mal, als Gegner weißt du auch, oh, mit dem, ich weiß nicht, ich möchte mich nicht gerne mit dem anlegen.
Ja.
Ist jetzt vielleicht zu viel hineininterpretiert, aber
es gab ja heute auch wieder ein paar Szenen.
Nichtsdestotrotz, auch wenn man von dem Spiel jetzt heute mal absieht, es ist, glaube ich, nicht die Verstärkung unterm Strich, die man sich insgesamt für die Mannschaft erhofft hat.
Nee, man hat sich mit Sicherheit mehr erhofft. Also zumindest wurde es so verkauft, ne?
Wie hieß nochmal, der die Rolle letztes Jahr gemacht hat? Der
Khedira.
Da hatte ich den Eindruck, da war Khedira effektiver, auch weil er mehr gespielt hat.
Auch wenn er kaputter noch war. Der war ja am Ende auch durch. Aber ja, stimmt.
Maulida hat bisher noch nicht funktioniert. Nsona auch nicht. Lee ist meines Erachtens mit der Bundesliga noch überfordert. Dann habe ich jetzt noch drei Spieler auf der Liste. Richter, Jovetic und Belfodil. Richter in der ersten,
schon wieder in Saisonhälfte. Der ersten Hinrunde. Nein, sag doch einfach, du willst immer sagen, erste Saisonhälfte und dann willst du auf Rückrunde umsteigen. Ist ja völlig normal.
Ich weiß nicht, was ich sagen will. Das frage ich mich auch manchmal. Vor allem, wenn ich mich danach nochmal höre bei der Folge. Ja, in der Hinrunde. Richter auch mit unterschiedlich guten Leistungen, aber den habe ich echt noch als Verstärkung und als belebend auf der rechten Seite empfunden. Rückrunde nicht mehr so, nachgelassen. Wird aber noch sagen, ist in Ordnung die Verpflichtung. Jovetic und Belfodil an guten Tagen, wenn sie unverletzt sind,
Ja. Gut.
Jetzt weiß ich nicht.
Also an guten Tagen und unverletzt, erste Wahl.
Ja.
Und zwar völlig berechtigt.
Aber warum hat er Belfodil heute nicht gespielt? Also ich fand, der war gegen Union, wenn mal jemand einen Akzent gesetzt hat, war es meines Erachtens Belfodil da vorne.
Gut, da wissen wir halt nicht, was wurde im Training gesagt, was wurde gemacht. Ich habe nur auf Twitter gelesen, wenn ich das mal kurz hier sagen darf, dass ein Herr Magath doch bitte bedenken soll, der Belfodil befände sich im Ramadan und deswegen könnte das sein, dass er da nicht so vollends im Training durchziehen konnte. Da muss ich aber gestehen, ist es denn überhaupt so bei Belfodil? Und zweitens, machen die nicht bei Profifußballern eine Ausnahme oder bei Profisportlern?
Ich glaube,
das ist eine gute Frage, gell?
Da fragst du genau den Richtigen.
Aber wie auch immer, irgendwas muss ja gewesen sein.
Als ich das gelesen habe, dachte ich heute, das geht schief. Denn schon gegen Union dachte ich schon, da hatten wir ja auch so eine komische Aufstellung. Das ist dann nachher zur Halbzeit revidiert worden, da kam nachher Mittelstädt mit rein.
Ja, wobei
da dachte ich schon, das ist aber ein Experiment.
Wobei ich die Aufstellung bei Union verwunderlicher fand als heute, die Aufstellung. Also, dass Selke startet ist irgendwo, wenn Belfodil aussortiert wurde, hat mich jetzt nicht überrascht.
Bei welchen Stürmer hätte er noch nehmen sollen?
Ja, sagen wir es mal einfach so, Punkt.
Jovetic verletzt. So,
mit Boateng war zwar vielleicht überraschend, wo ich dachte, ach, gucke mal, aber so wie er über ihn schon die letzte Zeit gesprochen hat, hat es mich da nicht so in der Hinsicht überrascht. Ja, nur das einfach von Anfang an. Ich wollte noch mal kurz was zu Serdar und Richter sagen. Ich weiß nicht, da ist, irgendwo gab es da einen Knackpunkt. Ich meine, der Serdar hat vielleicht ein Déjà-vu, ne? Der erlebt jetzt fast dieselbe Scheiße wieder auf, in Gelsenkirchen. Und dass die beide so einen Knick hatten. Ich weiß auch nicht, was da war mit dem, ich glaube, der Korkut hat überhaupt nicht die richtige Ansprache am Ende gefunden. Kannst dich noch an dieses Video erinnern, Your Shit Until Here oder so ein Kram, wie er versucht hat, den Leuten zu sagen, die Scheiße steht euch bis zum Hals.
Also, ach so, als er auf dem Platz war und die ja, Ansprache gehalten hat. Und
diese Englisch, um damit es alle verstehen. Your Shit Until Here oder was er gesagt hat. Ne? Also, uns fehlt ja nochmal, uns fehlt ja immer so viel mehr Einsicht, ja. Aber ich hatte das Gefühl, da war schon der Drops gelutscht, was Korkut angeht. Und ich finde es halt, wie gesagt, ich frage mich, was mit so Leuten wie mit Serdar und Richter passiert ist. Weil die ja in der Hinrunde eigentlich immer wieder eher so positive Aus...
Weißt du, bei Trainern ist es immer so, das erinnert mich so ein bisschen an die Schule.
Ja.
Wenn die Tür aufgeht und du hast einen neuen Lehrer, dann kriegst du eigentlich innerhalb von 5 Minuten oder ein paar Sekunden oder ziemlich schnell mit, da hat jemand eine Aura und eine Persönlichkeit, die funktioniert und dann ist die Klasse auch recht schnell ruhig und anders. Und dann gibt es Leute, wo du sagst, ach ja, also ich will, dass die Klasse jetzt ruhig ist. Ja,
würden Sie bitte.
Ja, das geht alles von ihrer Zeit ab. Das funktioniert meistens nicht. Also einerseits tut mir Korkut echt leid. Warum soll das nicht ein netter, freundlicher Mensch sein? Oder er ist es wahrscheinlich auch, aber ich glaube, er ist keiner, der durch seine Aura oder seine Persönlichkeit sofort fängt oder eine Mannschaft im Griff hat.
Das fehlt mir bei dem auch. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel...
Magath ist schon anders. Ich weiß nicht, ob Magath besser oder richtiger ist, aber er ist schon anders. Also da hast du schon den Eindruck, mit der Erfahrung, die der hat, weiß er, wovon er redet.
Aber auch die Vita, ne? Sowohl als Spieler als auch Trainer. Wenn man sich da selber, ich weiß nicht, ob die Profis sich damit befassen, wer da zu ihnen kommt. Wissen die alle, wie Magath als Spieler war, die jungen Kerle?
Nein, das ist so bei dir, wie du vorhin erzählt hast, dieses ja. Zu lange her.
Ja, ist zu lange her, oh Gott, ja, ich bin so alt. Nee, aber ich meine, der hat ja auch ein bisschen andere Vita wie der Korkut, ne? Ich wäre halt gern dabei gewesen. Also ich, da ich ja auch in der Jugend Trainer bin, ich würde unheimlich gern mal bei sowas dabei sein.
Aber ich bin ja letztens beinahe auf den Rücken gefallen. Ich wusste auch nicht, dass Felix Magath gar nicht sein richtiger Name ist.
Hä?
Der heißt nicht Felix Magath.
Sondern?
Wolfgang Felix Magath.
Ach, okay.
Felix ist sein zweiter Name.
Ja.
Es gibt noch alte Panini-Bilder, da steht da Wolfgang Magath.
Ach.
Und dann hat er gesagt, nee, ich möchte aber lieber mit dem zweiten Namen angesprochen werden. Wolfgang hat mir nie gefallen. Und ach, seitdem ja. Steht er überall mit Felix.
Siehste, und wieder was für ein Stammtisch dazu.
Wenn mir einer gelernt. Gesagt hätte, ich hier unnützes Wissen.
Wolle Magath.
Wolle Magath. Klingt eher nach Wolle Petri, aber. Ja. Aber ich muss zugeben, wenn ich Felix Magath als Trainer hätte, was jetzt nun schwer vorstellbar ist, weil ich jetzt nun nicht mehr in diese Leistungskategorie gehöre, geschweige denn da jeweils drin.
Aber der würde ich die Treppen hochschicken, doch.
Ich würde ihm immer so aufs Brillengestell gucken, weil das immer so extravagant ist.
Ja, ja, ja.
Der hat ja damals schon so komische Brillengestelle gehabt. Okay, wir schweifen jetzt zum Glück gar nicht ab.
Ja, also das mit der Aura, ich wie gesagt, mir geht es immer wieder so. Und seitdem wir den Podcast machen, habe ich das, glaube ich, auch schon ganz oft gesagt, ich würde so gerne mal bei so der ein oder anderen Kabinenansprache dabei sein und gerne mal hören, was im Profibereich gesagt wird. Weil, also ich weiß selber, ich habe das auch mal gesehen, so ein Bericht, das ist ja die stressigste Zeit für einen Trainer, die Halbzeit. Da haben die mal so Blutdruck gemessen und den ganzen Kram. Da haben sie gezeigt, wie Puls und Blutdruck zur Halbzeit hochgehen, weil der Trainer dann die Anspannung hat, was sage ich jetzt? Was mache ich jetzt mit der Mannschaft? Und ich selber merke das ja an mir, mit der Jugend. Ne? Das ist halt schon, was sage ich vorm Spiel? Dann sehe ich die erste Halbzeit, denke mir, boah, was sagst du denn jetzt? Ja.
Wie alt sind die alle bei dir?
11. Und trotzdem,
okay.
Du glaubst nicht, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die auch schon vorher, auch mit 8 Jahren, auch bei den kleinen Kerlen, Tagesform spielt eine enorme Rolle. Und du hast auch bei denen so Charaktere dabei, die sehen, ich habe eine körperlich recht kleine Mannschaft. Und die sehen den Gegner und da habe ich bei mir halt so 3 Spieler, oh Gott, die sind ja alle 3 Köpfe größer. Und da muss ich jedes Mal mit denen dann arbeiten und sagen, ey, du weißt doch mittlerweile, das ist scheißegal. Ihr habt schon gegen Mannschaften gewonnen, die größer waren, die ihr. Aber also dieses Mentale, ne? Von wegen, du schmeißt einfach nur die Pille hin, macht mal, Vergiss es.
Ich muss sagen, aber du bist wendiger.
Ja, alles Mögliche. Mittlerweile kenne ich ja die auch schon 3-4 Jahre und ich habe meine Pappenheimer und du musst mit denen echt auch viel reden. Wahnsinn. Hätte ich nie
gedacht.
Wenn du
jetzt sagst, wenn er dich fault, fällst du nicht so tief, weil du bist ja kleiner, hilft nicht, ne?
Nee.
Vergiss es.
Es ist, aber ich sag immer, nutzt es für euch. Soll der Gegner euch doch unterschätzen, macht euch auch ein bisschen klein und dann haut er ihnen die Bälle um die Ohren.
Ja? Apropos Bälle um die Ohren hauen. Lass uns ins Spiel kommen.
Ja. Ja, es ist immer so schön. Eigentlich müssten wir noch so einen Stammtisch-Podcast machen, weißt du eigentlich so. Manchmal schweifen wir so schön ab, wie es bei so einem Stammtisch eigentlich ist. Ja,
wobei, vielleicht, ich weiß nicht, ob du die, hast du eigentlich selber die Crossover-Podcast-Folgen mal gehört? Jetzt sag nicht nein. Doch, du hast sie nicht gehört. Das ist Unverschämtheit. Immer noch nicht. Mach das.
Ich nehme es mir ständig vor, ohne Witz.
Also das hat mir so einen Spaß gemacht. Es ist ja nicht so, dass mir die anderen Folgen keinen Spaß machen. Aber das hatte natürlich für mich als jemand, der Podcasts aufnimmt, nochmal den Effekt, dass man sich eben mit anderen Hertha-Podcasts unterhält.
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich nehme es mir ständig vor.
Das war toll, weil du einfach erfährst, wie nehmen die anderen auf. Also teilweise, du weißt ja, ich bereite immer sehr viel vor. Und der ein oder andere macht das dann eben in der U-Bahn und macht sich ein paar Notizen, wo ich dann denke, siehst du, so geht das auch. Warum machst du dir so viel Aufwand deswegen? Ja. Also man kann das auch entspannt machen. Und mir ist noch sehr gut in Erinnerung, was der Micha von Damenwahl gesagt hat, Der hat mich gesagt, ach, weißt du, eigentlich, wir quatschen hier auch nicht anders, als wir in der Kneipe quatschen würden. Und das finde ich eigentlich ganz schön, die Idee.
Ist ja auch cool, ja.
Dass da eben jeder so seine Philosophie hat. Und die machen das ja im Prinzip. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen steifer, glaube ich, oder ein bisschen
aber
anders.
Aber das ist ja auch okay. Das ist dein Stil und das ist dein Ding.
Ja, wobei wir trinken auch gerade Bier. Wir haben eben schon anderen Alkohol getrunken.
Die Fahne.
Also so weit von der Kneipe sind wir jetzt eigentlich auch nicht mehr dabei.
Ja, aber das macht's doch, glaube ich, aus.
Oh ja, du hast die Fahne fotografiert, ne? Ich habe den Exil-Hertaner dir kredenzt. Mhm. Die blau-weiße Flagge. Und es war okay, habe ich gesehen.
War super lecker.
Ah, sehr schön. Gut. Wir können mal gucken. Einen kriegst du, glaube ich, und du musst noch fahren. Also zwei kann man trinken. Was war das? 1 Zentiliter oder so, ne? Hm. Das ist nicht viel. Das ist dafür, dass wir jetzt alkoholfreies Bier trinken.
Und ich habe gut gegessen heute Abend. Wir haben ja die Schwiegermutter gegrillt. Ach, ja.
Antworte jetzt nichts, Bremchen. Ganz wichtig. Okay, kommen wir zum Spiel. Das Beste an diesem Spiel ist das, was wir gewonnen haben.
Ja.
Ganz einfach.
Und die Körpersprache hat mir besser gefallen.
Ich sitze hier wie immer, aber danke. der ist so schlecht. Sorry. Nee, geh nicht drauf ein. Der war peinlich.
Nein, ist gut.
diese drei Spiele gegen Bielefeld, Stuttgart und heute gegen Augsburg.
Ja.
Ich habe ja gesagt, eigentlich
April
müssen
sie Wahrheit.
Dreimal gewinnen. Dann haben sie eine realistische Chance, in der Liga zu bleiben. Ja. Aber das wird schon schwer genug. Denn die Spiele danach, da glaube ich eigentlich nicht, dass die da irgendwie noch groß was reißen werden.
Da können wir nur hoffen, dass für Mainz alles gelaufen ist.
Denn Punkt gegen Union wäre ja auch schon ein Goodie gewesen, aber da hast du ja gesehen, da waren wir weit weg von. Ich hatte Angst, als es hieß, wir hatten es ja eben schon gesagt, dass Belfodil nicht in der Aufstellung ist.
Ja.
Nsona ist nach wie vor noch verletzt, aber das ist jetzt eigentlich nichts Neues. Lee ist nicht mit dabei, auch der käme jetzt wahrscheinlich für die Startelf sowieso nicht in Frage. Bei Linus Gechter bin ich mir nicht ganz sicher, aber der ist erkältet. Jovetic hat, glaube ich, Muskelfaserriss oder irgendeine Muskelverletzung.
Ich bin auch der Meinung, dass ich Muskelfaserriss.
Grundsätzlich gerne in der Mannschaft. Und Schwolo hat, muss ich ehrlich sagen, im Moment eine Vertretung mit Lotka. Da habe ich eigentlich keine Angst, wenn der am Tor steht.
Nö. Und ich wiederhole es nochmal.
Auch wenn er ja nicht fehlerfrei ist.
Nee, aber ich freue mich für ihn, dass der heute endlich gewinnen durfte und auch zu null. Das freut mich heute für den Lotka sehr.
Ja. Eitschberger war heute nicht im Kader. Das war eben der junge Mann, der gegen Union ins kalte Wasser geschmissen wurde.
Ja.
Ich glaube, dem macht aber keiner Vorwürfe.
Nee.
Da hat sich meines Erachtens mal gerade einfach verkalkuliert. Da wäre Mittelstädt die bessere Wahl gewesen. Gechter war erkältet.
Ich glaube, er hat einfach so auf so einen Überraschungseffekt gehofft, aber es war doch zu viel. Ich weiß es nicht.
Ja, hat nur die eigene Mannschaft überrascht. Also
ja gut, mit Maoli da auch. Da hieß es ja wohl im Training, viele haben wohl nicht verstanden, dass er spielt, weil es ja im Training wohl ganz schön viele. Also,
es hat er ihn ausgeschimpft und dann ist er in der Startelf.
Genau.
Kommst du auch nicht drauf. Darida war auf der Bank, Maoli da nicht im Kader. Jovetic hatte ich schon erzählt, Muskelfaserriss im Oberschenkel, da habe ich sogar nochmal aufgeschrieben.
Siehste.
Und der Plattenhardt war endlich dabei. Wer hätte gedacht, ich habe mich besser gefühlt, dass Plattenhardt dabei ist. Hättest du mich vor 10 Jahren gespielt, wir spielen heute ohne Plattenhardt, hätte ich wahrscheinlich mit den Schultern gezuckt.
10 Jahren?
Vor 10 Spielen?
Ja.
Hätte ich gesagt, ja gut, ja okay.
Ja, ist verrückt, ne? Dass der gerade so eine Rolle wieder spielt.
Naja, weil wir es aus dem Spiel heraus nicht schaffen und nur gegen Hoffenheim gesehen haben, dann eben über Standards.
Ich finde aber, er fällt auch trotz alledem defensiv, also ist er mir auch jetzt nicht negativ aufgefallen. Ich fand, wie du schon sagst, vor 10 Spielen oder die letzten 2-3 Jahre, beziehungsweise generell seit der WM 2018, wirkte der für mich irgendwie gebrochen. Diese WM. Und ich fand, der wurde von den anderen Nationalspielern bei dem Einspiel völligst ignoriert, obwohl er öfter frei war. Und ich finde, die WM war das Schlimmste, was ihm passieren konnte. Und ja.
Ich weiß nicht, ob er heute daran gedacht hat, aber zumindest so, wie er gespielt hat, habe ich ihn eher als hilfreich empfunden. Oder ja. Als das war ordentlich. Und er
hat seinen Job gemacht.
Hat seinen Job gemacht. Ja. Hast du schön gesagt.
Danke.
Und Belfodil hatte ich schon erzählt, aus dem Kader gestrichen und Selke musste natürlich jetzt rein, Richter war mit dabei und Serdar auch. Statistik können wir ja nachher nochmal ein bisschen drüber sprechen, nämlich dann, wenn es darum geht, ob wir eigentlich heute da verdient gewonnen haben, da bin ich
natürlich.
Mir nicht so sicher. Ich habe hier ganz wenig zur ersten Halbzeit aufgeschrieben. Nach 11 Minuten hatten
Also wenn ich das mal kurz kommentieren darf, ganz wenig ist gut. 1, 2, 3, 4, sind schon 5 Absätze.
Ja, 5 Situationen. Und die alles letzte gut. ist, da habe ich mich bei den Verwarnungen ausgelassen. Wenn ich sowas schreibe, dann suche ich nach Themen.
Okay, klar.
Das ist spätestens, wenn ich von der Rasenqualität spreche oder so, weißt du, ich, der hat keine Ahnung, wovor er heute reden soll. Da, in der ersten Viertelstunde, finde ich, hat man von Hertha nicht viel gesehen. Die haben zwar ordentlich Defensivarbeit gemacht, haben früh angegriffen und haben sich, ich sag mal, gewehrt.
Ja.
Aber offensiv waren sie eigentlich nicht zu sehen. Man könnte ja fast sagen, naja, so ein bisschen wie gegen Union. Die Augsburger hatten eine gute Chance, aber okay, nichts passiert.
Ich finde, du hast gesehen, warum beide Mannschaften gegen den Abstieg spielen. Hertha macht momentan nichts anderes, als das Spiel des Gegners irgendwie zu unterbinden. Ja, die haben ja schön versucht, da immer, gerade auch Selke und Boateng, die Augsburger immer nach außen so ein bisschen zu drücken. Ja, nach außen zu drücken.
Dardai-Fußball. Ein bisschen.
Jein. Und ja, hatten aber noch nicht so den Plan, was sie dann daraus machen sollen, offensiv. Und bei Augsburg hast du gesehen, ja, ich fand heute ein schönes Schlagwort vom Kommentator bei Sky war, Hertha hat den Augsburgern einen vergifteten Ballbesitz überlassen.
Und das hat er ja 300 Mal gesagt.
Ja.
Wie oft hat er das erzählt?
Da war er ganz verliebt drin in die Formulierung. Aber es ist letztlich so, es trifft deshalb bei Augsburg zu, weil die konnten damit nicht anfangen.
Jetzt zitierst du den noch mit dem
vergifteten Entschuldigung, Ballbesitz.
Ja. Ich dachte, jetzt hat der hat sich so richtig gefreut, dass er da jetzt diesen
Begriff
nennt. Ja,
ihm ist was Tolles eingefallen.
Und ich habe es ja schon des Öfteren gesagt, aber der vergiftete Ballbesitz, naja, gut.
Nochmal, es hat nachher genervt, aber es trifft in dem Fall auf Augsburg zu. Die konnten damit nichts anfangen und deshalb stehen die auch da unten.
Ich weiß nicht, ob sie nichts anfangen konnten mit dabei, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt die erste
Zwingendes.
Halbzeit nimmst, hätte ich gesagt, wenn sie aus den wenigen Chancen, die sie hatten, ein Tor gemacht hätten, hätte sich Hertha nicht beschweren dürfen.
Ja, aber das ist
für
es
mich
doch.
War Augsburg in der ersten Halbzeit das bessere Team, aber sie haben eben das Tor nicht gemacht. Hertha hatte ja, was habe ich hier aufgeschrieben, 22. Minute. Das war eine Hereingabe von Plattenhardt. Pekarik, der hat den, ach, ich würde mich so über ein Pekarik-Tor nochmal freuen, aber den hat er dann über die Latte gebracht und was hatten wir dann noch? In der 27. Da sag du mir mal, da gab es einen Zweikampf mit Kempf, der wurde dann irgendwie recht unsanft nach außen geschoben.
Mhm, und einen ausgestreckten Arm, das hat man nicht gesehen.
Der ein oder andere meinte, das kann auch ein Elfmeter gewesen sein. Ich habe das nicht so wahrgenommen.
Also
mir war das noch zu, das war schon sehr grenzwertig, aber ich bin eigentlich jemand, der sagt, ich muss nicht bei jedem Zweikampf immer einen Elfmeter haben,
nee.
Weder für noch gegen Hertha.
Ich sag mal so an der Stelle, natürlich jetzt das Thema Elfmeter, das könnten wir jetzt auch ausarten, aber aus dem Ball ist vielleicht eh nicht mehr viel geworden. Aber so wie er ihn geschoben hat, also am Ende hast du nachher gesehen, er hat ihn ja mit dem ausgestreckten Arm in die Hüfte gedrückt, macht er das vorm Tor, ist das für mich ein Elfmeter. Aber da an der Torauslinie, wo der Kempf eh schon nicht mehr so gut an den Ball kam, weiß ich nicht, ob man da einen Elfmeter pfeifen sollte. Aber macht er das im Strafraum, wenn der Kempf aufs Tor köpfen will? Finde ich, ist das schon sehr grenzwertig, weil er steigt nicht wirklich mit hoch, sondern schiebt nur weg.
Na, grenzwertig war es vielleicht auch schon so, aber
es ist halt, ich bin halt kein Freund von diesem ausgestreckten Arm. Körpereinsatz ja, aber wenn der Arm ausgestreckt wird, bin ich eigentlich einer, der sagt, das ist ein Foul.
Gut, weil er ihn halt schubst.
Ja. Weil er ihn plump schubst. Das ist, ja.
Ich habe Selke meines Erachtens über das Spiel nicht groß gesehen. Also du hast ja gesagt im Vorgespräch schon, er war eigentlich fleißig und er hat was getan. Also er hat schon geguckt, dass er sich engagiert. Aber da gab es eine Situation, da ist er gegen, wer war denn das? Dorsch. Dorsch heißt er doch, oder?
Ja.
Ich wollte gerade Barsch sagen. Ich wusste, ein Fisch ist es. Ich habe kurz überlegt. Peinlich.
Platt wie eine Flunder.
Gut, also, ich gehe sehr lax mit diesem Namen um. Oh, ist ja schlecht. So ein aalglatter Typ. Und Davy Selke, der
ist. Krebs jetzt hier nicht so rum.
Der ist ja. Der ist dem ja echt weggerannt und ich war erstaunt.
Ja.
Das wäre fast eine gute Chance gewesen. Irgendwie am Ende hat es dann nicht geklappt. War die beste Situation für Selke. War ich angenehm überrascht. Hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte.
Ja, aber das Ding ist halt, Selke schießt zu wenig Tore. Punkt. Das ist das Problem. Er ist
scheiße bei einem Schirmer.
Ja, genau. Ja, letztlich, aber wo willst du ihn hinstellen? Das ist bei Selke, so finde ich, so ein ganz komisches Ding. Es gibt viele, die können ihn ja überhaupt nicht leiden. Dieses oft zu Boden gehen und protestieren nach einem Foul mögen viele nicht. Hat er heute zum Beispiel gar nicht gemacht. Und das finde ich heute, das fand ich so gut an ihm. Der hat wirklich sehr mannschaftsdienlich gespielt. Er hat versucht, Bälle zu halten. Und ich finde auch diese Szene vor dem Tor dann nachher, er hat es ja eingeleitet. Das finde ich, und deswegen fand ich Selke heute gut.
Also wenn alle so engagiert angehen würden, so ein Spiel wie Selke, dann wären wir ein besserer Verein.
Ja.
Aber Engagement ist halt auch nicht immer alles. Das Können muss halt auch.
Ja, da sind wir wieder bei dem Zeugniskopf. Er war stets bemüht.
Ja, das kenne ich. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Verwarnung. Wie hieß denn der Schiedsrichter? Ich weiß nicht, ob ich irgendwie heute schlecht gelaunt war mit dem Schiri, aber mich hat heute gestört, dass Marco Fritz, der hat echt kein einfaches Spiel gehabt. Nee. Wahnsinnig viel Zweikämpfe. Sehr
manchmal
hitzig, dann noch der ein oder andere unangenehme Zusammenprall, vor allem aus Kassibar und
Dorsch. Was heißt eigentlich aus Kassibar übersetzt? Ist das auch eine Fischsorte vielleicht?
Ich hoffe nicht. Was mich gestört hat, war, dass er meines Erachtens nicht eine Linie gefahren ist. Hertha hatte, glaube ich, am Ende, deswegen habe ich es ja aufgeschrieben, nach der ersten Hälfte Selke, Boyata und Boateng mit einer gelben Karte bei den Augsburgern Oxford. Und ich glaube, das war irgendeine Diskussion oder irgendwie eine.
Da haben Selke und er, weil die doch so aneinander geraten sind.
Es gab einen Foul an Askasibar.
Genau.
Das hat man in der Wiederholung dann gesehen. Das war ein ordentlich gestrecktes Bein.
Ja.
Aufs Schienbein, zum Glück nicht voll getroffen.
War das der Hahn oder der Dorsch? Der hat da durchgezogen.
Können wir bitte mal aufhören, von Dorsch zu reden?
Also machst du so an. Aber du guckst mich dann so an. Wenn du mich so anguckst, dann kann ich nicht mehr anders. Wie soll ich ihn jetzt nennen? Guppi oder was?
Ja, ein Augsburger Spieler.
Ein Augsburger Spieler mit erfolgreicher U21-Vergangenheit.
Ja.
Gut.
Und ich weiß nicht, da hat er manchmal in einigen Situationen meines Erachtens zu schnell die gelbe Karte gegeben an anderen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es ist nicht eine Linie. Das hat mich ein bisschen gestört.
Wir haben es ja vorhin.
Das wollte ich eigentlich nur sagen.
Genau, ich fand, er hat gut angefangen. Er hat auch am Anfang so ein paar Dinge laufen lassen, wo ich dachte, ja, bei so einem harten Spiel, wenn er zu früh gelb gibt, ist nicht gut. Dann wird es eventuell ein bisschen problematisch. Aber dann hat er angefangen, Hertha die gelbe Karte zu geben. Und da dachte ich mir dann auch so, nach dem einen oder anderen Ding von Augsburg, da hätte er jetzt mal auch schon gelb zeigen können. Da hat mir dann auch die Linie gefehlt, die gleichwertige, ja.
Zweite Halbzeit. Wollen wir in zweite Halbzeit tauchen?
Zu den Fischen. Wir tauchen in die zweite Halbzeit.
Komisch, was hatten wir mal? Einmal Redewendungen mit Feuer, dann hatten wir mal mit Wasser.
Wir haben immer so einen Lauf. Wir haben immer irgend sowas.
Aber Fische hatten wir. Fische hatten wir noch nicht. Wasser schon? Das weiß ich gar nicht.
Also.
Weil wenn ich ahne, dass so eine Folge kommt, dann gucke ich mir immer noch ein, zwei Redewendungen an, damit ich das parat habe. Aber
am besten ist ja immer, wenn es spontan ist.
Das stimmt. Hertha kam gut in die zweite Halbzeit. Ja. Also in jeder Hinsicht. Erstens von der Einstellung her und ja, nach 49 Minuten mit einem wunderschönen Tor von Serdar.
Ja, es war sehr gut gemacht.
Es war eigentlich, jetzt muss ich mal, das war ein Einwurf von Augsburg, der Boateng stört und so eine Art bogenlampenartig kommt der Ball zu Richter. Und der hat sich richtig schön durchgesetzt rechts, hat super gepasst und ja, wie nennt man das dann eigentlich? Ja, mit der Hacke, mit der Sohle so reinbuxiert von Serdar.
Also insgesamt, ne, diese Kette, ne?
Mit, also ein Hackentrick war es ja nicht richtig.
Ja, aber ja, genau, mit, wie man es nennen will. Der ganze Spielzug waren alle hellwach.
Und dem Keeper durch die Beine.
Und haben alle gut gemacht, sowohl Selke, so Richter, also alle Beteiligten an dem Tor haben in dem Moment, waren die hellwach und waren da. War gut. War ein gutes Tor.
Gott, war ich erleichtert. Vor allem, man hat ja gesehen, wie hart er im Moment funktioniert oder nicht funktioniert, wenn sie in Rückstand geraten.
Ja.
Und sie sind schon damals, was heißt damals, also gegen Hoffenheim ja in Führung gegangen. Das hat denen unheimlich geholfen. Bisher ist es immer so, wenn sie in Führung gehen, gewinnen sie es unter Magath. Wenn sie in Rückstand geraten, verlieren sie es. So war es gegen Leverkusen und gegen Union.
Stimmt, ja. Wobei das gegen Leverkusen, da muss ich sagen, da fand ich die Mannschaft an sich gar nicht so schlecht. Leverkusen war einfach besser.
Ja. Das ist dann irgendwann wahrscheinlich auch Qualität, wenn das dann so knapp gewinnt.
Ja.
Dann, was habe ich hier, Marco Richter, vergibt nochmal eine Möglichkeit.
Ach man, ja, so ein Ding hätte er heute mal reinmachen können. Der hat zweimal so das Ding so drüber gesemmelt.
Kann mich gar nicht mehr so. Richter gerät leicht in Rücklage und schlänzt den Ball aus 18 Metern am Tor vorbei. Ja.
Einmal hat er dieses Ding, diesen geschlänzten Ball, der so oben über dem Dreieck drüber geht. Und einmal hat er aber auch so einen Strahl irgendwie voll drüber in den Himmel von Augsburg geballert.
Ich wollte es mir in der Sportschau nochmal angucken, aber ich habe es versäumt. Hätte ich nochmal machen sollen. Ich habe die Situation gar nicht mehr so im Kopf.
Das hätte unheimlich Ruhe reingebracht, so ein zweiter Treffer zu dem Zeitpunkt.
In der 73. nochmal, Selke, habe ich das gerade verwechselt mit der Situation im ersten? Er hält auf dem linken Führer das Leder und rennt entschlossen in die Mitte. Ich glaube, ich habe das verwechselt. Dann hat er noch eine Situation gehabt.
Die Situation, die fand ich gut, wo er bei einem Konter von Augsburg mit zurückgerannt ist. Das war auch gut von Selke.
Ja, du siehst, ich habe irgendwie die zweite Halbzeit, die ging irgendwie, ich habe das nur noch, ich fand, das war ein komisches Spiel. Das
ja,
war zerfahren.
Ja, ja.
Es war, das
und du hast,
plätscherte so vor sich hin.
Du ich kriegst nichts jetzt, Klares ja, mehr so vor dem Sinn.
Ich
ne?
krieg nichts mehr so richtig, du merkst ja, so zusammen. Dann gab es noch ein paar Auswechslungen. Augsburg hat halt versucht, noch einen Anschlusstreffer zu machen. Man hat den aber auch angemerkt. Nach dem 1:0 war das nicht mehr ganz so flüssig bei den Augsburgern. Das, ich will nicht sagen Wirkungstreffer, aber das hat den auch so ein bisschen an Selbstsicherheit genommen. Und Hertha hat dann echt gefightet. Ich weiß nicht mehr, welche Situation das war. Das war, lass mich lügen, 83. Minute, 84. Minute. Da wollten eigentlich die Augsburger über rechts kontern. Und dann hat sich jeder Hertha-Spieler wirklich dazwischen geworfen.
Mhm. Ja, ja.
Ich glaube, da kamen vier Spieler und ich glaube, der vierte, der hatten dann. Und dann war der Konter eigentlich wieder unterbrochen. Das war spielerisch nichts Großartiges, aber das war eigentlich genauso, wie Magath gesagt hat. Kämpft, macht euer Tor, wehrt euch und dann funktioniert es.
Und da kommen wir zu der Szene mit der Einwechslung von Dardai. Wo der Ibisevic das Taktikheft hat und der Magath das so wegschlägt und der Motto, ey, jetzt ist nicht mehr Taktik, jetzt ist Rinder und macht sie zu, dass der Ball nicht zu uns ins Tor kommt, ja?
Du musst noch dazu sagen, wie Ibisevic geguckt hat, als Magath das Ding weggeschlagen hat.
Völlig, völlig entgeistert.
Gut, der Blick war wahrscheinlich wirklich, du brauchst dem jetzt für die letzten 3 Minuten keine Taktik mehr erzählen, das macht er eh nicht mehr.
Ja.
Eigentlich war das, ich war überrascht, dass Magath das so macht.
Ja. Typisch
für einen Trainer, der sagt, pass mal auf, ich bin hier lang genug im Fußballgeschäft. Ja. Erklärt, brauchst du ihm nicht mehr erklären. Es geht jetzt nur darum, hier verteidigen wahrscheinlich.
Ja, genau, ja, letztlich ging es darum, ja. Aber das haben sie gemacht und ich glaube, das ist auch das, warum auf Twitter hattest du das auch, glaube ich, retweetet. Da hat einer gesagt, wer hat denn schon heute erwartet, dass wir hier die Sterne vom Himmel spielen? Ne? Oder irgendwie sowas war da der Kommentar. Oh, sondern Und genau das ist es ja. Ich habe das auch meinen beiden Jungs gesagt. Wer heute erwartet, dass Hertha ein tolles Spiel gegen Augsburg macht, der hat irgendwie die letzten Wochen, Monate verpasst. Wir werden kein schönes Spiel mehr wirklich groß sehen, glaube ich. Heute haben sie aber das gezeigt, was ja auch die Fans irgendwo sehen wollen. Ne? Ich meine, wir müssen akzeptieren, die Mannschaft wird keinen schönen Fußball mehr spielen in der Saison. Aber wir wollen sehen, dass sie sich im Schicksal oder dem Abstieg nicht einfach ergeben, sondern jetzt irgendwie alles reinschmeißen, im wahrsten wie auch im sprichwörtlichen Sinne.
Ich glaube, wir hatten das notwendige Quäntchen Glück. Und wir haben eben auch gesehen, dass Union im Moment, muss man leider einfach sagen, spielerisch eine Nummer größer ist als Augsburg. Und gegen Augsburg reicht es dann eben und gegen die Unioner nicht.
Nicht, ja.
Hertha mit einem Sieg jetzt auf Platz 15 mit 29 Punkten. Die Bielefelder könnten allerdings mit einem Sieg gegen die Bayern wieder vor Hertha landen.
Ey.
Ja, ich weiß, dass jetzt kommt, die gewinnen nicht, aber wir haben schon in letzter Zeit so oft überraschende Siege gehabt.
Ich will das gar nicht beschreien.
Dass ich darauf schon gar nicht mehr zähle. Ich beschreie es doch nicht, sag nur, dass es noch theoretisch möglich ist. Ich glaube ja, dass die Bielefelder ordentlich was um die Ohren bekommen, weil die Bayern, nachdem sie jetzt ausgeschieden sind in der Champions League.
Meinst du, die machen so ein Frustschießen?
Es ist meistens dann so ein Frustschießen, weil du weißt ja, bei den Bayern Meisterschaft ist schon mal mit eingeplant.
15 Tore muss Bielefeld.
Und eine erfolgreiche Saison ist es, wenn die halt mehr machen. Ne? Wenn sie Champions League, Pokal. Und das geht alles nicht mehr. Also, wo wir als Hertha-Fans sagen würden, die Probleme hätte ich ja echt gerne.
Genau, ja.
Da ist mal Alarm angesagt.
Da gibt es ja dieses Mimi, ne, wo der so, der junge Bayern-Fan da sitzt mit Tränen auch, Mama, wir werden dieses Jahr nur Meister. Weißt du?
Also, kennst
du nicht? Nee. Da siehst du so einen Bayern-Fan in Tränen aufgelöst, Mama, wir werden dieses Jahr nur Meister.
Ja.
Zum Kotzen. Nee, aber ich habe vorhin schon zu meinem Schwager gesagt, ey, hoffentlich wird es nicht so ein Ding, was Bayern nur gerade so 1-0 gewinnt. Da werde ich irre.
Ja, auch das würde mir schon reichen. Gut, also sagen wir mal, die gute Nachricht ist ja erstmal, wir haben diesen Sieg sowas von nötig gehabt und erstmal Platz 15, mindestens Platz 15 ist schon mal super. Stimmt die Einstellung, habe ich mir ja aufgeschrieben, weil Magath sich ja beschwerte, dass das gegen Union zu wenig war. Vielleicht haben wir es schon beantwortet. Also von meiner Seite aus ja.
Ja. Und wir hatten das Glück, dass wir eben kein Gegentor kassiert haben.
Mhm.
Das ist, glaube ich, momentan immer noch so, das fand ich in den letzten Wochen und Monaten so krass, dieses, was das mit, du hast also selten bei einer Mannschaft das so deutlich gesehen, man ist bemüht, ich benutze jetzt bewusst diesen Begriff, es war lange nichts gut, aber du hast schon gesehen, viele auf dem Platz waren bemüht und dann kommt dieser Gegentreffer und da hast du richtig gesehen, als wenn einer die Fäden abgeschnitten hätte von einer Augsburger Puppenkistenfigur, ja. Ist auf einmal alles hängen gelassen worden.
Das ist für eine verunsicherte Mannschaft.
Boah, auch, ja, ne? Ganz übel. Das finde ich, hat man sehr krass gesehen. Ja.
Woher soll es auch kommen? Woher soll denn die Selbstsicherheit kommen
natürlich.
Nach den letzten zweieinhalb Jahren? Also ganz so überraschend ist es nicht.
Nee.
Welche Spieler wussten zu gefallen?
Boateng? Hat heute gefallen? Oder worauf wartest du jetzt, weil du mich so anguckst?
Nö, das kann ja sein. Also wer hat dir heute gefallen?
Also Boateng hat mir gut gefallen, natürlich.
Ich fand, es waren nicht so viele, die herausragten eigentlich.
Nee, es gab keinen einzelnen Spieler, der extrem herausgeragt hat, ganz genau. Sondern einfach, sie haben, wie es immer so schön heißt, der Matchplan hat hingehauen oder was weiß ich, wie du das nennen willst. Ne? Ja,
den hast du aber von der Journalistenschule, oder?
Ja, naja, das ist doch. Nee, das sagen die Spieler auch doch manchmal. Ne? Wir hatten einen Plan. Nee, aber ich finde, was also auffällig war, um das jetzt, was meine Beobachtung war, ich fand gegen Union war sehr auffällig, diese Abstände zwischen den Viererketten und dem Sturm. Also diese Lücken waren riesig. So dieser Übergang von Abwehr zum Mittelfeld zum Sturm. Und das war heute nicht so. Boateng und Selke spielten bei Ballbesitz Augsburg sehr zurückgezogen. Aber halt, wie gesagt, so, dass sie versucht haben, die Augsburger mit dem Ball nach außen zu drücken. Und das hat funktioniert. Und Hertha hat jetzt nicht in dem Sinne so eine Mauer angerührt, sondern hat einfach wirklich die Räume sehr kompakt zugestellt, von meiner Beobachtung her. Dass also, da waren keine großen Lücken, in denen Augsburg sich bewegen konnte.
So. Also eine gute Teamleistung und keine gute Einzelspielerleistung.
Es war letztlich, das Ergebnis hat die Mannschaft sich gemeinsam erkämpft.
Also Boateng würde ich auch stützen. Der alte Mann ist ordentlich gerannt heute. Das hat echt geholfen. Ich habe nochmal in die Statistik geguckt. Serdar und Richter mit 4 bzw. 3 Torschüssen, die besten Schützen in Anführungsstrichen von Hertha BSC. was ja erstmal für zwei Spieler, die wieder neu zurück in die Startelf kommen, erstmal kein schlechter Wert
ist. Ich glaube, das ist auch kein Zufall heute, weil die beiden haben ja links und rechts gespielt, ne? Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Idee, dass der Selke eher so eine Bälle mit dem Rücken zum Tor irgendwie festmacht oder ablegt.
Wobei trotz allem und trotz des Tores von Suat Serdar war es meines Erachtens nicht sein bestes Spiel, auch Richter nicht. Er hat viele Ballverluste, also es war wirklich recht homogen in der Mannschaft. Ich würde aber einen anderen gerne nochmal erwähnen, und zwar auch, weil er, nicht nur weil er die beste Laufleistung gemacht hat, sondern weil ich einfach die Emsigkeit von dem kleinsten Mann auf dem Spiel.
Ja, ja, ich habe mir schon gedacht, ja.
Der in jeden Kopfball geht, ja. Egal wie es rumst. Und man muss ja echt Angst haben, dass da noch irgendwie was Schlimmeres passiert ist. Ja. Askasiba kriegt von mir quasi ein Fleißbienchen. Ja. Das ist schon großartig. Also das, ich mag das. Ich sage das nicht zum ersten Mal, aber es geht weiterhin.
Ich finde auch er und Toussaint, auch wenn der Toussaint immer noch diesen großen Erwartungen zurückbleibt, die so mit ihm, mit seiner Verpflichtung kamen. Aber ich finde, er und Toussaint haben sich da zentral ganz gut stabil eingefunden.
Ich würde sagen, dass Toussaint in der Rückrunde,
in der zweiten
Hinrunde und Rückrunde, es ist so einfach.
Es ist so einfach, ja.
Tatsächlich sich gesteigert hat. Er ist damit immer noch nicht zum Stammspieler geworden. Er ist deswegen noch nicht Leistungsträger geworden, weil es halt nicht so konstant über alle Spiele ist. Aber er hat immer wieder Highlights gesetzt. Vor allem das Spiel gegen Hoffenheim fand ich da hervorragend gemacht. Er hat immer wieder so seine Highlights in den Spielen. Er hat aber auch so seine Lowlights. Es gab einen Konter von Es gab Wenn du so mit den Augen rollst
Lowlights.
Ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, aber keine Ahnung. Ich hab's jetzt gesagt.
Ich fand's toll.
Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ein Konter gab es mit ihm. Der hatte links, glaube ich, zwei Spieler, die hätte er verhältnismäßig einfach eigentlich ein guter Konter.
Ja.
Zwei freie Spieler.
Ich glaub, ich weiß, was
du meinst. Er lupft dann und ein Augsburger kann recht gut wegköpfen, wo ich glaube, da wäre der einfache Pass gut möglich gewesen, um eine richtig gute Konterchance weitergehen zu lassen. Das sind dann immer die Momente, wo ich denke, ach, schade, da wäre mehr drin gewesen. Aber du kannst danach, falls du, sag ruhig, du willst was sagen.
Ja, ich stimme dir vollkommen zu. Aber ich finde, es ist wichtig, dass in dieser zentralen Rolle die beiden jetzt zuletzt da immer gespielt haben. Das ist wichtig. Das ist so wichtig, dass du da in dieser Mitte jetzt mal vielleicht ein Duo hast, wenn du mit zwei Sechsern spielst, ja, oder mit einem Sechser und einem Achter, dass die konstanter spielen. Und da scheinen die beiden sich jetzt ganz gut gefunden zu haben. Ich wollte noch zum Serdar sagen, da kam dann direkt als die Aufstellung bekannt wurde, auch wieder in allen möglichen Chaträumen und sowas, oh mein Gott, schon wieder Serdar auf Außen. Das ist halt auch so ein Thema, ne? Wo ist der Mann denn am besten aufgehoben? Weil eigentlich ist er ja so ein Achter.
Ja, zentral sehe ich ihn auch besser.
Ja, genau. Aber dafür, finde ich, hat es dann heute relativ gut geklappt. Ich finde, er ist in anderen Spielen auf der Außenposition schon deutlich mehr untergegangen. Und heute, nicht nur wegen dem Tor, auch heute, finde ich, konnte er sich mehr in das Spiel einbringen. Auch wenn ich denke, auf Außen ist das nicht seine Zukunft.
Jetzt kommt die große Frage. War es ein verdienter Sieg?
Ja.
Punkt. So, ist der Mann, der immer so lange antwortet, sagt jetzt nur ja.
Also wir können jetzt Statistiken. Ehrlich? Ja, weil Fußball ist ein Ergebnissport. Jetzt komme ich richtig mit den Plattitüden. Naja, hey.
Oder Journalistenschule.
Nee, nichts Journalistenschule, am Arsch Journalistenschule, sondern wie oft habe ich schon im Stadion gestanden und mir gedacht, ja, wir sind hier in Schönheit gestorben. Ich sehe das wie Mertesacker. Sollen wir in Schönheit sterben oder sollen wir das Spiel gewinnen? Und wenn Augsburg es nun mal nicht geschafft hat, ein Tor zu schießen, dann haben sie auch nicht verdient gehabt zu gewinnen. Punkt.
Also nach der ersten Halbzeit habe ich gedacht, oh, haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Das hätte anders ausgehen können. Wenn Augsburg in der ersten Halbzeit ein Tor geschossen hätte und wir in der zweiten,
aber
wäre das ein Unentschieden gewesen. Und ich hätte gesagt, das hätte jetzt nicht unbedingt das Spiel auf den Kopf gestellt. Aber nachher ist es tatsächlich genauso, wie du sagst. Entscheidend ist nachher, wer die Tore schießt. Wir haben eins geschossen, Augsburg
wie
nicht.
Wie oft haben wir hier schon gesessen oder haben wir uns gedacht, Mann, wenn Hertha doch das Ding reingemacht hätte. Ja, haben sie aber nicht.
Gestaunt habe ich 1-7 Ecken für Hertha. Das hatten wir schon lange nicht mehr.
Das stimmt, ja. Das war auch
ein bisschen. Hatten wir schon mal so einen Eckenüberschuss. Kann mich überhaupt nicht dran erinnern.
Kurios, ja.
Und Laufleistung 111 zu 114,92 für Hertha. Ein bisschen besser in der Zweikampfstatistik.
Ja.
Ballbesitz eher für Augsburg. Das ist jetzt
aber auch nicht extrem, Neues. Ne? Extrem viel auch
57,93 zu 42,07, wenn du es ganz genau wissen willst.
Toll.
Ja, ich habe extra 0,7 gesagt, damit du sagst, ah. Nee, also ist, also für mich ist es in Ordnung. Und
Torschüsse war, glaube ich, auch recht ausgeglichen, ne? Oder Schüsse aufs Tor.
13 zu 11 Schüsse für Augsburg.
Ja.
Wobei ich jetzt hier bei der Statistik nicht weiß, du kannst ja aufs Tor schießen und du kannst aufs Tor treffen. Also, dass die Schüsse auch aufs Tor kommen.
Ja, ja, ja. Diese Statistiken, ja, ja.
Kann ich ja nicht sagen. Es gab noch irgendeinen X-Goal-Wert, aber den habe ich nicht mehr rausgeschrieben.
Ja, ist wurscht. Also am Ende, weil es ja kein fußballerischer Leckerbissen war, ne, ist dieses Thema mit dem verdient gewonnen, finde ich, auch schwieriger zu definieren. Wenn du manchmal so Spiele hast, wo jetzt so eine Mannschaft, nehmen wir mal jetzt Bayern gegen Bielefeld, ja, wie auch immer das morgen ausgehen wird. Aber wenn Bayern gewinnt, wird man sehr wahrscheinlich mit Fug und Recht sagen können, die haben verdient gewonnen, weil. Aber heute, es war halt ein Spiel, es war ein Abstiegskampf. Und beide, ja.
Wir haben eben überlegt, welcher Spiel.
Ich weiß nicht, was ich genau sagen soll, weil es ist
kein
so.
Kein Problem, ich leite jetzt zum Ausblick.
Mach mal.
Weil es rieselt noch.
Noch rieselt es ein bisschen.
Ja, oh Gott, ich hoffe, die Leute denken jetzt nicht, wir haben Schuppen.
Es ist Head and Shoulders hilft halt sehr gut.
Ja, nein, es ist tatsächlich noch die zweite Sanduhr, die uns die letzten Viertelstunde anzeigt. Hertha gegen Stuttgart, Bielefeld gegen Hertha, Hertha gegen Mainz, Dortmund gegen Hertha. Uns sind wichtig die nächsten beiden Spiele. Das war die erste Etappe von dreien. Und wenn sie jetzt zu Hause gegen Stuttgart, ganz nebenbei, gibt übrigens eine tolle Freikartenaktion von Hertha BSC. Jedes Mitglied wurde angeschrieben. Ich glaube, du kriegst sogar zwei Freikarten, glaube ich.
Ja, ja.
Im Moment sieht es so aus, als wenn ich die nicht nutzen werde. Aber ich finde die Aktion trotzdem gut und richtig. Das geht schon mal in die richtige Richtung. Auch die Fans da so ein bisschen zu belohnen oder so ein bisschen zu entschädigen für die ganze Saison. Nichtsdestotrotz, Sieg ist Pflicht.
Tja, Punkt.
Und dann wäre die
Frage. Also drei Punkte.
Ja, Hertha gegen Stuttgart und auch gegen Bielefeld, vor allem gegen Bielefeld, meine ich, weil ich die Stuttgarter stärker einschätze als die Bielefelder.
Ja, heute übrigens 0-0 gegen Mainz.
Ja, was aber eben auch zeigt, wie gut Mainz ist, ne? Also, wenn du gegen Mainz gegenhältst, das ist schon ganz ordentlich.
Das meine Hoffnung ist ja, denn wenn wir gegen Mainz spielen, dass es bei Mainz um nichts mehr geht. Wobei, ich weiß nicht, ob es gut ist. Ob es entweder gut ist, wenn bei Mainz noch was geht, wobei europamäßig ist bei denen auch nichts mehr, oder?
Ich staune, dass du schon an das Mainz-Spiel denkst, weil ich bin jetzt erstmal, ich, der ja nicht mal selber auf dem Platz steht, bin jetzt, also ich, der Fan, der nur zuschaut, bin jetzt schon fokussiert auf
Stuttgart. Ich sage das deshalb so, weil es einfach für mich so ist, wenn wir gegen Stuttgart und Bielefeld nicht gewinnen, dann ist das andere eh hinfällig, glaube ich.
Ja, dann ja.
Aber ich gehe halt so weit, sollte Hertha die Pflicht erfüllen, dann wäre natürlich ein positives Spiel gegen Mainz, wäre, glaube ich, das i-Tüpfelchen.
Sagen wir so, du kannst natürlich gegen Mainz immer noch einen Punkt holen an guten Tagen. Also Mainz ist nun mal eben besser
Dortmund
drauf als
dann,
Hertha.
Tja,
aber ich sag mal, guck, dass du die Punkte jetzt in den Spielen einsacken kannst, wo du auf Gegner
müssen
triffst, die doch mindestens mal auf Augenhöhe sind. Das ist bei Bielefeld sowieso der Fall. Auch Stuttgart, auch wenn sie ganz attraktiv spielen, die scheinen ja auch irgendwo ein Problem zu haben, sonst stünden sie da unten nicht.
Ja.
Und dann schauen wir mal. Ich bin froh über diesen Sieg, ich bin erleichtert heute über den Sieg, aber ich weiß, dass es nur eine Etappe von mindestens drei ist und das wird nicht einfacher.
Ja, man kann jetzt einfach, sag ich mal, dieses Wochenende, das Osterwochenende jetzt einfach mal ein bisschen durchschnaufen als Hertha-Fan. Und dann geht's weiter.
Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, aber kurzes Durchschnaufen geht. Dennis, wir haben's. Vielen Dank.
Der Karpfen ist noch nicht den Fluss hoch.
Ist das auch eine Redewendung?
Nein, aber ich wollte jetzt nochmal einen Fisch reinbringen.
Hättest du mir jetzt gesagt, sagt man so, ich hätte den jetzt weitergegeben.
Hätte passt, ne? Ja, siehst du, dann ist es jetzt so.
Nee, ich bin mit Redewendungen, mit Fischen und so.
Oh, ich auch nicht.
Das fällt mir gar
nicht. Schade, Wasser, hätten wir heute ein Feuerwerk.
Wasser auf die Mühlen, aber nee, da fällt mir jetzt spontan gerade nichts ein.
Nein, mir auch nicht. Alles gut.
Ja, vielen Dank.
Wir haben es. Gerne. Und hat wie immer Spaß gemacht.
Ja. Das war's eigentlich. Ich glaube, wir haben es jetzt verschossen für heute. Ich habe nichts mehr. Ja. Wir werden uns jetzt noch, ich glaube, einen Exil-Hartaner, den können wir uns noch reinpfeifen.
Okay.
Den, ja, der geht noch, der, da ist nicht viel. Das ist ja, das ist ein Zentiliter und davon ist die eine Hälfte alkoholfrei. Also wie viel willst du denn da haben?
Ja, ist ja gut.
Also jetzt sind wir ja nun nicht so eine Leichtgewichte, dass man sagt, also bei deiner Körpermasse, das verträgt ja nicht.
Und wie gesagt, ich habe heute die Schwiegermutter gegrillt, also ich habe gut gegessen.
Achso, ja, das stimmt, ja.
Zwei Burger gegessen.
Ist das nicht ein schöner Schluss für die Folge?
Ja.
Ich bedanke mich und sag Hauhe.
Hauhe.